Ja, langsam, aber sicher gehen wir auf Ostern zu. Seit Anfang Februar ungefähr gibt es ja schon die ersten Ostereier in den Supermärkten zu kaufen. Die Weihnachtsmänner sind gerade weg, die Osterhasen kommen rein. Das geht da ganz schnell und ich dachte mir so, wenn sich der Supermarkt mit Ostern beschäftigen kann, dann können wir das als Gemeinde auch. Und so möchte ich heute mit euch gemeinsam in die Passionsgeschichte starten. Ja, wir haben das Vorrecht, dass in den nächsten Wochen bis Ostern, dass ich verhältnismäßig oft hier bei euch in Vaihingen sein darf. Und daher möchten wir in dieser Zeit, wenn ich dann da bin, gemeinsam ja die Passionsgeschichte anschauen in Johannes Kapitel 18 und es fortlaufend anschauen und uns angucken, wie ist es Jesus da ergangen? Was hat er da für uns getan und warum hat er es getan? Mich hat die Beschäftigung mit dem Johannesevangelium ja sehr bewegt und verändert und zu mir gesprochen. Denn gerade dort in den Ausführungen von Johannes, der macht so deutlich, wie Jesus den Kampf für uns aufgenommen hat. Wie Jesus alles daran setzt, um uns zu erlösen, um uns das Heil zu schenken, das wir eigentlich gar nicht verdient haben. Jesus ist diese Schritte ans Kreuz ganz bewusst gegangen. Das war kein Selbstläufer. Wir werden es im Johannesevangelium entdecken, wie er immer wieder einen Schritt auf die Feinde zutut und ihnen überhaupt die Möglichkeit gibt, ihn ans Kreuz zu nageln. Wäre er diese Schritte nicht gegangen, die wir uns angucken werden, Jesus wäre ohne Probleme freigekommen und hätte nicht ans Kreuz gehen müssen, wenn er nicht die Initiative ergriffen hätte in diesem ganzen Prozess, um uns zu erlösen. Wir möchten das Ganze in drei Predigten anschauen. Heute geht es um den Verrat, dann das nächste Mal geht es um die Verleugnung und dann zum Schluss geht es um das Verhör, was Jesus dort für uns tut. Ja, und dann kommt auch schon Karfreitag und Ostern. Ich nehme mal an, der Prediger, der dann hier ist, der wird sich mit dem Thema dann auseinandersetzen, mit diesem Höhepunkt. Und dann gibt es jetzt noch einen kleinen Geheimtipp von mir, nämlich zwei Wochen später, Anfang Mai, wollen wir hier und dann am Samstag, den 3. Mai und am 4. Mai, den Sonntag in Waiblingen, haben wir wieder unsere Frühjahrskonferenz, wo wir uns mit allen GFC-Ortsgemeinden überregional versammeln. Und da wird es dieses Jahr auch ums Johannesevangelium gehen, um Kapitel 20 und 21. Ihr habt also die Chance, in den nächsten Wochen fortlaufend das Johannesevangelium anzuschauen und dort tiefer einzusteigen. Und dazu eine herzliche Einladung. Doch jetzt möchten wir starten mit Johannes Kapitel 18 und schlagen auf die Verse 1 bis 11. Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Als Jesus dies gesagt hatte, also dies bedeutet das hohe priesterliche Gebet, das er vorher in Kapitel 17 gesprochen hat. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus sich oft dort mit seinen Jüngern versammelte. Als nun Judas die Schar Soldaten und von den Hohepriestern und Pharisäern Diener erhalten hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Soweit der Text. Diese Verse, es ist der Beginn eines Dramas. Der Beginn eines Untergangs. Ich weiß nicht, wie du auf diese Geschichte, die Passionsgeschichte schaust, auf Karfreitag und die Geschehnisse da drumherum. Ist es eine schöne Geschichte oder eine traurige Geschichte? Ich vermute mal, dass die meisten von uns und ich auch eher mit so einem traurigen Blick auf diese Geschichte gucken. Denn wir sehen dort unseren Meister, unseren Heiland, unseren Helden, den König, wie er stirbt, wie er leidet, einen grausamen Tod stirbt. Und er stirbt, obwohl er es nicht verdient hat. Das wird in den Geschichten deutlich, die man aus diesen 3 Jahren des Dienstes Jesu hört und liest. Das wird deutlich, Jesus hat es nicht verdient zu sterben und trotzdem geht er ans Kreuz. Eigentlich gibt es keinen Grund, das alles, was wir dort in der Passionsgeschichte hören, das Jesus anzutun. Und die Ankläger, die Jesus hier verhaften und später dann das Urteil sprechen, die wissen das auch ganz genau. Jesus hat es nicht verdient zu sterben. Und sie versuchen, sich die Anklagegründe irgendwie aus den Fingern zu ziehen und ihn irgendwie ans Kreuz zu kriegen. Und sie haben erst dann Erfolg, wenn Jesus ihnen einen Anreiz gibt. Jesus, er geht ganz bewusst auf die Feinde zu und er beginnt hier im Garten Gethsemane damit, auf die Feinde zuzugehen. Er geht ganz bewusst diesen Weg des Leides ans Kreuz. Er erträgt die Höllenqualen freiwillig. Aber warum? Warum musste Jesus das tun? Musste das denn wirklich sein? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Er tat es für dich, tat es für mich aus Liebe. Das Drama, diese traurige Geschichte, sie musste sich so abspielen, damit wir der Todesstrafe entfliehen können, die wir eigentlich verdient haben. Aber was haben wir denn getan, damit wir eine Todesstrafe verdient haben? Ich nehme an, dass hier kein Mörder unter uns sitzt. Was haben wir getan? Wir haben eigentlich ziemlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Denn Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir mit ihm leben, für ihn leben, dass wir ihn ehren, dass wir ihm dienen. Er hat uns seine Schöpfung in unsere Hände gelegt, damit wir sie verwalten, dass wir sie pflegen, dass wir sie bebauen. Aber das alles haben wir nicht getan. Wir haben Gott vergessen, wir haben versucht, ohne ihn zu leben. Wir waren stolz, wir haben uns gegen Gott aufgehoben und wollten größer sein als er. Wir versuchen uns mit Ellbogen durchzuschlagen, wir verletzen uns gegenseitig. Aber das alles will Gott nicht. Er hat etwas anderes für uns gedacht. Wir belügen uns, wir schlagen uns gegenseitig mit Worten und manchmal auch mit Taten. Schon nur ein Punkt, eine Sünde würde ausreichen, damit wir die Todesstrafe verdient haben. Denn vor Gott kann keine Sünde bestehen. Er ist zu groß, er ist zu heilig dafür, als dass er es einfach akzeptieren kann. Sein Wesen hält das nicht aus. Jetzt geht ja bald wieder die Mückensaison los. Diese kleinen, ekligen Dinger da vorne, die werden uns demnächst wieder angreifen. Und dieses Geräusch im Ohr, wenn man abends im Bett liegt, das können wir gar nicht leiden. Da werden wir nochmal das Licht anmachen und gucken, dass wir dieses blöde Ding erwischen und wir in Ruhe schlafen können. Diese Mücke, sie hat keine Chance, vor uns zu überleben. Sie hat keine Daseinsberechtigung, weil sie nicht zu uns passt. Und ganz ähnlich ist es auch, stehen wir vor Gott da. Auch wir können vor ihm nicht bestehen, wie diese Mücke vor uns nicht bestehen kann. Aber Gott sei Dank sind wir vor Gott deutlich mehr wert als diese Mücke in unseren Augen. Und deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass wir vor ihm leben können, obwohl wir eigentlich nicht zu ihm passen. Er schickt seinen Sohn auf diese Erde, damit er für uns stirbt, uns ein neues Leben gibt, sodass wir zu Gott passen und in Freiheit mit ihm leben können. Das war ein sehr hoher Preis, den Jesus da gezahlt hat. Er musste diese Rettungsmission antreten und am Kreuz sterben. Den Beginn dieser Rettungsaktion schauen wir uns jetzt an. Jesus, er hat gerade mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert, beziehungsweise das Passafest, und macht sich dann auf den Weg Richtung Garten Gethsemane. Der Garten Gethsemane, der wird uns jetzt hier nicht beschrieben oder erwähnt, denn den beschreiben die anderen Evangelien, aber es ist klar, dass es sich hier um den Garten Gethsemane handelt. Wir haben gelesen, dass Jesus hier über den Bach Kidron gegangen ist und dort in einen Garten ging, der Bach Kidron. Bach Kidron, es war ein Tal vor den Toren Jerusalems. Im Sommer ist dort kein Wasser geflossen, aber im Winter dafür umso mehr. Das war ein Tal, das auch im Alten Testament immer wieder Erwähnung findet, denn Kidron, dort haben sich die Könige begraben lassen. Also es war eine Königsgrabstätte, Friedhof eigentlich, dieses Tal dort unten. Teilweise war das zu der Zeit Jesu und auch vorher schon sehr unwegsames Gelände, wo es nicht so leicht war durchzukommen. Da waren Büsche und Sträucher und so, also nicht unbedingt ein schönes Gebiet. Und der Garten Gethsemane, nee, der war auch direkt nebendran in diesem Tal Kidron. Jetzt dürfen wir uns den Garten Gethsemane aber nicht wie einen schönen Stadtpark vorstellen, wo man gerne mal durchspazieren ist, so einen Sonntagsspaziergang dort gemacht hat. Nein, gar nicht. Der Garten Gethsemane, das war ja wie so ein, ja, war halt ein Garten, wo es viele Olivensträucher gab, wo eine Olivenpresse stand, wo man Öl hergestellt hat. Aber wo jetzt nicht unbedingt zum Spazieren geeignet war. Wäre es ein schöner Ort gewesen, dann wäre Jesus an diesem Moment sicherlich auch nicht dahin gegangen. Denn zu diesem Zeitpunkt hätte er dann dort nicht seine Ruhe gehabt. Die Stadt Jerusalem war nämlich voller Pilger und Juden, die dort waren, um das Passa zu feiern. Die Stadt war voll und jeder Ort, wo man irgendwie schlafen konnte, war besetzt, war belegt. Aber der Garten Gethsemane war noch frei, weil er eben nicht so schön war und nicht so einladend war, dort zu übernachten. Der Garten, das Tal Kidron, das war direkt an die Stadt verbunden und auf der anderen Seite war der Ölberg. Und nach dem Ölberg begann die Wüste. Und eigentlich hat sich Jesus hier einen strategisch sehr wichtigen und guten Punkt ausgesucht, wo er hingegangen ist. Denn von diesem Punkt aus hätte Jesus ohne Probleme in die Wüste fliehen können und verschwinden können. Kein Mensch hätte ihn gefunden. Er hat einen guten Platz ausgesucht. Aber er flieht nicht. Schauen wir uns diese Flucht, die eigentlich keine Flucht war, genauer an. Jesus wählte diesen Platz, diesen Weg über den Bach Kidron ganz bewusst. Denn durch diesen Weg erinnert er uns an einen anderen König, der auch diesen Weg gewählt hat und schon viele Jahre vorher genutzt hat. Viele Jahre vorher lebte nämlich der König David. David, das war auch ein Vorfahre Jesu, ein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von Jesus praktisch. Und einer der größten Könige in der Geschichte Israels. Und von ihm schreibt die Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Eines Tages aber, da war David schon im fortgeschrittenen Alter, da bekam er Gegenwind von seinem Sohn, dem Absalom. Aus der eigenen Familie ist jemand aufgestanden und hat sich gegen David aufgelehnt und wollte ihn vom Thron stoßen. Dieser Absalom, er sammelte eine Schlägergruppe um sich, eine kleine Armee und auch einige wichtige Männer aus Davids Armee sind zu ihm übergelaufen, um David vom Thron zu stoßen und Absalom zum König zu machen. Es gab viele Stimmen im Volk, die den Absalom zugestimmt haben und gesagt haben, ja, es ist Zeit für einen neuen König. Und so sah David sich gezwungen, die Flucht zu ergreifen. Er packte seine Familie, ein paar Anhänger aus dem Volk und floh aus der Stadt Jerusalem, die Stadt, wo Jesus gerade war, über den Bach Kidron, wo Jesus auch geflohen ist, auf den Berg und ab in die Wüste. Die Geschichte kann man nachlesen in 2. Samuel Kapitel 15. Jesus, er geht hier genau den gleichen Weg wie David, nur umgekehrt. Bei ihm war das gleiche wie bei David. Auch einer aus seinen Reihen, einer seiner engsten Angehörigen, hat sich gegen ihn aufgelehnt. Doch anstatt wegzulaufen, läuft Jesus seinem Verräter entgegen. Anders wie David. Und dieser Verräter, der ist nicht ganz ungefährlich. Er hat eine große Truppe dabei, eine kleine Armee eigentlich, aus Tempelpolizisten, die auch ein bisschen unverhältnismäßig groß war. Da waren die Tempelpolizei dabei, Diener der Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben sich zusammengetan, um diesen Jesus zu verhaften und mitzunehmen, obwohl dieser Jesus keiner Fliege etwas zuleide getan hat. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, wenn die da mit so einer großen Armee an Spezialeinheiten in diesen Garten Gethsemane kommen. Wollten sie Angst verbreiten? Oder hatten sie vielleicht selber Angst vor Jesus? Ich weiß es nicht. Eigentlich war Jesus sicher nicht für körperliche Übergriffe bekannt. Aber vermutlich wollten sie Macht und Autorität ausstrahlen. Und das gelingt ihnen auch. Zwar nicht vor Jesus, aber vor seinen Jüngern. Die haben die Hosen gestrichen voll. Aber den, den sie suchen, der hat keine Angst vor ihnen. Der tritt ihnen ohne zu zögern entgegen. Jeder von uns hätte wahrscheinlich schon lange das Weite gesucht. Ich wäre der Erste, der geflohen wäre. Wir haben ja schon Angst, wenn nur die Polizei hinter uns herfährt, ohne Blaulicht anzumachen oder sonst irgendein Signal zu geben. Da haben wir schon Angst und haben die Befürchtung, jetzt haben wir uns irgendwie falsch verhalten, jetzt werden wir angehalten. Die Jünger, sie hatten richtig Angst. Und Flucht ist etwas, das man ganz intuitiv tut. Da ist das Kleinhirn im Kopf dafür zuständig, dass das Signale ausstrahlt und sagt, Junge, du musst hier weg. Du musst weg hier. Lauf so schnell du kannst. Aber Jesus, er schafft es, dagegen anzukämpfen und mutig entgegenzutreten. Im Leben haben wir wahrscheinlich eher selten solche Feinde vor unseren Augen stehen, wie es Jesus hier hatte. Unsere Feinde, sie sehen etwas anders aus. Das sind vielleicht Menschen, die andere Meinungen haben. Jetzt im Zusammenhang mit den Wahlen, da sind uns vielleicht die ein oder anderen Menschen über den Weg gelaufen, wo wir gemerkt haben, die denken anders wie wir. Es gibt Menschen, die uns Böses antun wollen. Auf der Arbeit, in der Schule, da versuchen sie uns an den Rand zu drängen. Tanja hat uns davon berichtet, wie es ihr auf der Arbeit gegangen ist und Gott ihr jetzt da rausgeholfen hat. Das waren auch solche Feinde, die sie angegriffen haben. Manchmal gibt es aber auch Menschen, die uns in Sünde führen wollen. Auch das sind Feinde, die uns angreifen. Oder manchmal ist es auch die Sünde selber, die in uns kämpft, die wie ein Feind auftritt und uns zu Fall bringen möchte. Nicht alle Menschen wollen uns Gutes tun. Aber Jesus zeigt uns hier, dass er den größten Feind schon besiegt hat und er ihm mutig entgegentreten konnte. Warum konnte er das? Warum tat er das? Das schauen wir uns jetzt an im nächsten Punkt, wenn wir uns Jesus genauer anschauen. Wir haben hier von Jesus gelesen, dass er alles wusste. Vielleicht kennst du das Sprichwort von einem englischen Philosophen: Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Je mehr man weiß, desto besser ist es, desto mehr kann man Umstände leiten, desto mehr kann man die Mitmenschen leiten, so dass man gut dasteht und gut vorwärts kommt und die Umstände einem zum Besten dienen. Manchmal habe ich aber auch den Eindruck, dass Wissen Last ist. Denn man macht sich dann unnötig viel Sorgen und überlegt, ja, habe ich jetzt wirklich an alles gedacht, weiß ich wirklich alles und wird die Sache wirklich gut ausgehen, die ich geplant habe. Und recht schnell merken wir, wir sind mit unserem Wissen dann doch begrenzt. Wir können nicht alles wissen. Wie war es für Jesus? Er wusste definitiv alles. Von Jesus lesen wir in Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen. Jesus wusste ganz genau, was als nächstes kommt. Welcher Schritt als nächstes dran ist. Er wusste von den vielen Verhören, die jetzt auf ihn zukommen. Er wusste von der Einsamkeit im Prozess, die er erleiden muss. Kein Mensch wird ihm beistehen. Er wusste von der Folter, die da kommen wird. Er wusste von den Nägeln und vom Kreuz. Und er wusste auch, das hat ihm sicherlich am meisten Angst bereitet, von der Sünde, die er tragen muss. Aber nicht nur das, er wusste auch von der Auferstehung, die er haben wird. Und das wusste Jesus schon sehr, sehr lange. Genau genommen wusste er es schon, bevor er die Welt überhaupt erschaffen hat. Dieser Plan zur Errettung der Menschheit, der lag schon in der Schublade, bevor ein Baum gewachsen ist, bevor ein Mensch auf der Erde war, bevor eine Sonne geschaffen wurde, bevor irgendein Stern am Himmel hing, wusste Jesus, eines Tages werde ich auf die Erde gehen und werde die Menschheit erlösen. Er wusste, dass du und ich es nicht schaffen werden, so zu leben, wie es ihm gefällt. Er wusste, dass Adam und Eva es nicht schaffen werden, sich an dieses eine Gebot zu halten. Das lesen wir in Epheser Kapitel 1 oder auch Kolosser 1. Gott hatte diesen Rettungsplan schon vorher bereit. Und Jesus war Gott. Er war allwissend. Und das alles hat ihn nicht davon abgehalten, diesen Leidensweg zu gehen, diese Schmerzen zu erleiden. Er hat diesen Plan eiskalt durchgezogen. Den nächsten Gottesbeweis, den hat Jesus hier direkt hinterher geliefert. In den Versen 5 bis 6, da lesen wir: Sie antworteten ihm, wir suchen Jesus, den Nazaräer. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jetzt sag mal, was ist denn hier passiert? Die SEK-Beamten, die fallen einfach zu Boden und sind platt. Ohne dass nur ein Schuss fällt. Beweist Jesus diese Superkräfte? Nein, Jesus beweist hier seine Göttlichkeit. Schaut mal, wie Jesus sich hier vorstellt. Er spricht zu ihnen: Ich bin es. Und Bibelleser, sie werden diese Vorstellung kennen. Wahrscheinlich kommt dieser Satz euch bekannt vor: Ich bin es. Im Alten Testament, da hat sich Gott jemanden anderem auch so vorgestellt. In 2. Mose Kapitel 3, da lesen wir die Geschichte von Mose. Mose war ein Hirte aus Ägypten, der aus Ägypten geflohen ist, während sein Volk dort in Ägypten war und versklavt wurde. Doch irgendwann hat Gott genug gesehen, wie sein Volk in Ägypten leidet, wie es versklavt wird, und beruft diesen Mose, der dort in der Wüste ist und die Schafe hütet, um mit ihm das Volk zu befreien. Also wir merken, Befreiung, das liegt irgendwie in der DNA Gottes. Und so berief er den Mose, um mit ihm diesen Plan umzusetzen. Und Gott stellte sich diesen Mose in einem brennenden Dornbusch vor, der brannte und doch nicht verbrannte. Und so spricht Mose mit Gott, und dann fragt Mose Gott irgendwann: Du, wie soll ich denn den Leuten erklären, dass du es bist, der mich sendet? Wie werden sie denn an dich glauben? Wer bist du denn eigentlich? Und dann lesen wir in 2. Mose Kapitel 3, die Verse 13 bis 14. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden: Was ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Der sprach: So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. So sagt Gott seinem Volk damals in Ägypten, später im Garten Gethsemane und zu dir heute: Ich bin, der ich bin. Ich bin unveränderbar. Ich bin derselbe Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Meine Gnade, meine Heiligkeit, die bleibt bestehen. Ich bin, der ich bin. Ich sehe dich. Und das haben auch die Soldaten gespürt. Sie haben diese Heiligkeit gespürt. Sie waren alles Juden. Und bei diesem Ausspruch: Ich bin es, den Jesus hier verwendet, da ist ihnen dieser Gottesname direkt ins Ohr gefallen. Sie wussten sofort, was Sache ist. Und vor Gottes Heiligkeit, da kann kein Mensch bestehen. Damals nicht und heute auch nicht. Und deshalb fallen sie um. Gottes Name hat Kraft. Gottes Name verändert. Ja, und Gottes Name vernichtet. Die Soldaten hier schon allein durch den Namen Gottes umfallen. Wie viel mehr werden die Menschen umfallen, wenn Jesus wiederkommen wird als König und das klar wird, wie groß er ist. 2. Thessalonicher 2, Vers 8 schreibt Paulus: Denn dann allerdings wird der Gesetzeslose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Die Feinde Jesu, die werden eines Tages noch einmal umfallen. Und dann für immer. Aber bis dahin, bis es soweit sein wird, da wird Jesus alles daran setzen, Feinde zu erretten, sie zu befreien, wie hier im Garten Gethsemane, wo er damit angefangen hat. Doch hier zeigt sich wieder die Liebe Jesu. Er nutzt seine Heiligkeit nicht aus, um zu fliehen. Die Soldaten, die lagen am Boden. Es wäre der perfekte Moment gewesen. Aber Jesus bleibt stehen und liefert sich ihnen aus. Die Liebe, sie hält ihn daran, diesen Plan festzuhalten und zu verfolgen. Und so legt er direkt los, Menschen zu befreien. Johannes 18, in Versen 8 bis 9 haben wir gelesen. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Er meinte die Jünger damit. Damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Ich finde es so faszinierend, wie Jesus hier so sehr auf andere schaut. Er schaut nicht auf sich selber und guckt, dass er noch irgendwie gut aus der Situation rauskommt und irgendwie heil davon kommt. Nein, er hat den Blick für seine Jünger, für die Menschen, die ihm anvertraut sind, und guckt, dass sie davon kommen, dass sie gut davon kommen und sie befreit werden. Er wusste, dass seine Jünger nicht in der Lage sind zu kämpfen. Sie sind nicht in der Lage, das durchzustehen, was er jetzt durchmachen muss. Und setzt sich dafür ein, dass sie gehen dürfen. Übrigens hat sich Jesus hier selber dafür eingesetzt, dass sein eigenes Gebet erhört wird. In Kapitel 17 hat er nämlich gebetet: Als ich bei ihnen war, bewahrte sie ich in deinen Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Und dieses Gebet, das Jesus hier spricht, das ist heute noch aktuell. Jesus betet das gleiche Gebet heute noch für dich. Er behütet dich heute immer noch. Er steht vor Gott für dich ein, damit du nicht verloren gehst. Gott sieht deine Kämpfe. Er sieht die Verzweiflung, die du in deinem Herzen trägst. Er sieht die Konflikte, die du in deiner Familie hast. Er sieht deine Sorgen um die Zukunft. Er sieht, dass du dich schwach fühlst und dass du nicht mehr kämpfen kannst. Er sieht deine Krankheit, die dich plagt. Und er sieht auch die Sünde, die dich dauernd in Versuchung führt und dich foltert. Doch weißt du was? Jesus hat sich hier im Garten Gethsemane für dich gefangen nehmen lassen, damit du von all dem befreit wirst, damit du lebst und aufatmen kannst, damit du dich bei ihm fallen lassen darfst, damit du nicht alleine kämpfen musst, hat er den größten Kampf für dich gekämpft und den Sieg errungen. Und deshalb, wenn du merkst, du versuchst verzweifelt zu kämpfen, die Sünde, sie übermannt dich andauernd. Diese Sorgen befallen dich und du wirst sie einfach nicht mehr los. Du wirst verzweifelt. Dann komm heute zum Kreuz und leg das bei Jesus ab. Lass dich von ihm erneuern, wieder aufrichten. Lass ihm von ihm den Sieg schenken, den er vor 2000 Jahren schon gewonnen hat. Leider quälen wir uns sehr oft selber. Und wir versuchen selber zu kämpfen, selber stark zu sein, selber gegen die Sünde anzukämpfen, gegen die Sorgen anzukämpfen und verhalten uns dabei wie dieser Petrus hier. Und den schauen wir uns im letzten Punkt an. Die Reaktion von Petrus, die ist so normal, so menschlich und ja, so verständlich. Wir handeln, glaube ich, jeden Tag genauso wie er. Ich glaube, jeder von uns würde sich für den Helden einsetzen, wenn er in Gefahr steht. Wir würden alle versuchen, irgendwie zuzuschlagen und das irgendwie Freiheit zu erwirken. Und Petrus, er war ein sehr motivierter Jünger, ein Jünger, der sehr eifrig war und alles für Jesus gegeben hat. Und doch war dieser Kampf hier fehl am Platz. Er war nicht richtig. Und mit diesem Angriff, da hat er den Heilsplan Gottes nochmal wirklich in Gefahr gebracht. Denn wenn diese Situation hier eskaliert wäre, dann hätte die Polizei, hätten die Soldaten Jesus gefangen genommen aus politischen Gründen. Sie hätten ihn anklagen können, weil er einen Aufstand geplant hat und sich gegen die Regierung erhoben hat. Und dann wäre Jesus zu Recht verurteilt worden. Dann hätte er nicht mehr für die Schuld der Menschen sterben können. Also dieser Angriff von Petrus war nochmal ein Versuch des Teufels, diesen Heilsplan irgendwie zu blockieren. Aber das hat Petrus nicht gesehen. Er wartete immer noch auf Jesus, den König, der ihn und sein Volk von den Römern befreit. Petrus hatte immer noch so eine Asterix-Obelix-Vorstellung. Wie ein kleines gallisches Dorf, das nicht von den Römern erobert werden kann, so hat er sich gewünscht, dass Israel so eine Region wird, die nicht von den Römern erobert werden kann, weil sie Jesus zum König haben, der sie befreit und alles für sie tut. Und sie endlich in Ruhe leben können. William Kelly, er schreibt, selbst die anerkanntesten Diener des Herrn versagen. Und sie versagen dann am meisten, wenn sie sich in natürlichem Eifer und in ihrer eigenen Weisheit nach vorne drängen und zu viel Selbstvertrauen haben, um auf Gottes Wege zu achten und auf sein Wort zu hören und so von ihm zu lernen. Das ist ein langes Zitat. Aber ich glaube, William Kelly, er trifft hier einen wunden Punkt. Wie oft meinen wir zu wissen, was dran ist und trauen uns zu, den Helden vielleicht zu spielen oder trauen uns zu, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen und vorwärts zu gehen. Und wir meinen es besser zu wissen als Gott. Ja, in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, da gibt es genügend Influencer und Motivationssprüche, die den Glauben an uns selber stärken und versuchen, uns irgendwie selber stark zu machen. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Haha. Und jeder von uns weiß, dass es im Grunde nicht funktioniert. In solchen Zeiten, wo wir auch uns unsicher fühlen, da dürfen wir uns bewusst bei Gott zur Ruhe setzen und ihn handeln lassen. Gottes Wege für dich und für mich, sie sind meistens anders und größer, als wir es uns eigentlich selber vorstellen. Ich nehme an, dass niemand hier im Raum sitzt, der sagen würde, mein Leben ist genauso verlaufen, wie ich es mir gedacht habe. 1:1 ist das in Erfüllung getreten, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, alle sind wir wahrscheinlich irgendwo anders gelandet, wo wir es uns vor 10, 15, 20 Jahren mal erträumt haben. Wäre es nach meiner Schnauze gegangen, dann wäre ich heute nicht hier. Dann wäre ich vielleicht irgendwo Missionspilot am Flugzeug fliegen und was weiß ich, oder würde irgendwo im Busch in Paraguay sitzen, aber sicherlich nicht als Pastor in Stuttgart-Vaihingen mitten in der Stadt. Ich bin ein Dorfkind, kein Stadtmensch. Meine Vorstellung war anders. Meine Träume waren anders. Doch Gottes Pläne waren größer, sie waren anders. Gott kennt mich besser, als ich mich kenne, als meine Frau mich kennt. Er kennt dich besser, als du dich kennst. Und deshalb ist es gut, wenn wir ihm vertrauen und ihn führen lassen. Durch die Kämpfe des Alltags. Denn wir wissen, Gott gibt alles für uns. Er kämpft für uns. Er wird schon gut ausführen. Aber leider passiert es häufig, dass wir uns verletzen lassen. Petrus, er hat diese Initiative so ergriffen, weil er verletzt war. Es gibt Menschen um uns herum, die uns verletzen mit ihrem Stolz, mit ihrem Hochmut. Sie versuchen mit aller Gewalt, ihre eigenen Pläne durchzusetzen, ohne Rücksicht auf Verluste, und wir leiden drunter. Und sicherlich haben wir auch schon so gehandelt und andere verletzt. Das kann in der Familie passieren, das kann auf der Arbeit passieren, auch in der Gemeinde kann das passieren. Auch in unserer Gemeindegeschichte haben wir solche Situationen erlebt, wo Menschen verletzt wurden durch Gemeindeglieder, vielleicht sogar durch Menschen, die der Gemeinde vorstehen. Das passiert. Und ich befürchte, dass auch in Zukunft solche Fälle noch kommen werden, weil das zur gefallenen Schöpfung leider noch dazugehört. Ich selber könnte euch von vielen Verletzungen erzählen, die mir hinzugefügt wurden, doch das will ich mal dann an anderer Stelle tun. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Petrus war verletzt. Er war verletzt durch die Enttäuschung, die er von Jesus hat. Jesus handelt anders, als er sich erträumt hat. Er war verletzt, weil sein Freund, der Judas, mit dem er 3 sehr intensive Jahre verbracht hat, seinen Meister ausliefert und jetzt plötzlich sein Feind ist. Dass Petrus so reagiert aus dieser Verletzung heraus, ich finde, es ist verständlich, aber deshalb nicht richtig. Ich weiß nicht, welche Verletzungen du mit dir rumträgst. Da sitzt vielleicht das Versagen deiner Eltern in dir. Du hättest dir mehr von ihnen gewünscht, dass sie anders gehandelt hätten, dass sie dir vielleicht mehr erlaubt hätten oder dich in andere Wege geleitet hätten, dass sie anders mit dir umgegangen wären. Das sind vielleicht Wunden aus der Schule, die du mit dir rumschleppst, wo dir böse Worte in den Kopf geknallt wurden. Ich möchte dich heute ermutigen, komm mit diesen Verletzungen zu Jesus. Sei kein Petrus, der versucht, diese Verletzungen selber irgendwie auszubaden und aus der Verletzung heraus handelt und so nur Verletzungen weitergibt. Als Gemeinde ist es uns wichtig, dass wir Menschen, die Not erleiden, die Verletzungen haben, dass wir sie begleiten, dass wir ihnen helfen. Daher bilden wir auch als Gemeinde gerade ein Seelsorgeteam aus, das sich ganz bewusst um solche Menschen kümmert. Komm gerne auf uns zu, wenn du dir ein Gespräch wünschst. Du merkst, da sind noch Verletzungen da, die ich dauernd mit mir rumschleppe und vielleicht sogar an andere weitergebe. Komm auf uns zu, dass wir ins Gespräch kommen und du geheilt werden kannst durch die Kraft Gottes. Denn Heilung ist möglich. Jesus ließ sich diese Verletzung, die er durch Judas ertragen hat, nicht anmerken. Er ließ sich diesen Verrat nicht anmerken. Er lieferte sich trotzdem selber aus, um unsere Schuld, unsere Sünde, die Ursachen aller Schmerzen unter großen Schmerzen für uns zu bezahlen. Seine Gefangenschaft bewirkt unsere Freiheit. Das ist die Botschaft von Johannes Kapitel 18. Seine Gefangenschaft bewirkt unsere Freiheit. Und diese Freiheit wünsche ich dir. Lasst uns zum Schluss beten. Wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Ja, großer Herr Jesus, heute Morgen wollen wir dich anbeten und dich dafür loben und preisen, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Danke, dass du dich selber ausgeliefert hast, dass du diese Gefangenschaft auf dich genommen hast, um uns zu befreien. Ja, Herr, eigentlich hätten wir es nicht verdient, aber aus Liebe bist du diesen Weg gegangen und dafür können wir dich einfach nur anbeten und loben. Herr Jesus, und gleichzeitig stellen wir fest, dass wir heute noch drunter leiden unter den Verletzungen, die wir hinzugefügt bekommen und auch unter den Verletzungen, die wir anderen hinzufügen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir diese Verletzungen zu dir bringen, uns durch dich erlösen lassen. Heile du uns durch dein Blut, Herr, und schenk uns Freiheit, dass wir Freiheit weitergeben an andere Menschen. Jesus, möchte ich bitten, dass du uns gebrauchst als deine Boten, die für dich kämpfen auf eine gute Art und Weise, damit noch viele Menschen diese wunderbare Botschaft hören dürfen. Dafür möchte ich bitten, gerade jetzt in der Fastenzeit und Passionszeit, die auf uns zukommt, gebrauche du uns als deine Botschafter. Danke, dass du mit uns gehst, jetzt auch in die kommende Woche. Ja, Herr, du weißt, was auf uns zukommt und im Vertrauen auf dich wollen wir vorwärts gehen. Ja, und sind gespannt, wie du uns durchtragen wirst, weil du den größten Kampf für uns schon gewonnen hast. Amen.